Ja, sagte Tom stolz. Es war ein neues Handy mit vielen tollen Funktionen, das er gerade erst mit einem Teil des Geldes aus dem Einbruch gekauft hatte. Es war das Handy seiner Träume. Ursel nahm das Handy. Handys sind schlecht, man kann dich immer orten. Sie ließ es ins Wasser plumpsen. Entsetzt starrte Tom ins Wasser, aber es war zu spät. Das Handy war schon versunken und das Schlauchboot trieb geschwind den Fluss entlang. Zum ersten Mal kamen ihm Zweifel, ob es so eine gute Idee gewesen war, mit Ursel zu gehen. Es war dunkel geworden. Das Schlauchboot trieb durch die Dunkelheit, und da Tom und Ursel nicht miteinander sprachen, war nichts zu hören bis auf das Rascheln der Blätter im Wind und das Rauschen des Wassers. Nach knapp 2 Stunden nahm Ursel die Ruder in die Hand und ruderte das Schlauchboot auf das linke Ufer zu, wo schon bald ein enger Kanal sichtbar wurde. Sie ruderte den Kanal hoch bis zu einem halb verfallenen hölzernen Bootsschuppen, wo sie das Schlauchboot befestigte und ausstieg. »Wir sind fast da«, flüsterte Ursel. Vom Schuppen führte ein enger, halb verwachsener Pfad auf einen kleinen Hügel zu. Ursel zwängte sich zwischen 2 Büschen hindurch und schob eine dahinterliegende Stahltür auf. Mit einer Taschenlampe leuchtete sie ins stockfinstere Innere, wo ein schmaler Gang sichtbar wurde, der nach unten führte. Sie traten ein, und Ursel zog die Stahltür hinter ihnen wieder zu, ehe sie sie von innen verriegelte. »Wo sind wir hier?« fragte Tom. »In einem geheimen Bunker aus dem Krieg. Niemand weiß davon außer mir. Komm mit, ich zeig dir alles.« Ursel schaltete das Licht an und führte Tom durch die Räume der weitläufigen Bunkeranlage. Tom staunte nicht schlecht. Da waren nicht nur Räume mit alten Waffen, Uniformen und anderen Kleidern, in einem Raum war das verschollene Bernsteinzimmer, welches seit Kriegsende in ganz Europa gesucht wurde, sowie andere verschollene Kunstschätze. Ein Raum insbesondere warf Tom fast um. In diesem war nicht nur kistenweise Geld, das natürlich wertlos geworden war, da die Reichsmark nach dem Krieg keinen Wert mehr hatte, sondern ein großer Teil des Goldschatzes der Reichsbank war dort gelagert. Tom hatte noch nie so viel Gold auf einmal gesehen. »Das ist ja unglaublich«, sagte er. Ursel nickte. »Und alle sind sie hinter mir her, der CIA, der KGB, einfach alle.« »Ich dachte, den KGB gibt's nicht mehr.« »Ha, sei nicht so naiv. Geheimdienste werden nie wirklich abgeschafft. Das wird einem nur weiß gemacht, damit da dann noch geheimer operieren können. Oder glaubst du, die Leute, die dort gearbeitet haben, verschwinden einfach so? Von wegen. KGB, Stasi, Gestapo, die Inquisition, es gibt sie alle noch.« Tom schaute etwas zweifelhaft um sich. Konnte es wirklich wahr sein, was ihm Ursel erzählte? Vor nur einem Tag hätte er das alles als Schwachsinn abgetan, doch inzwischen war so viel geschehen, er hatte so viel erlebt, das surreal war, dass er nicht mehr entscheiden konnte, was Wirklichkeit war und was Fantasie oder Paranoia. »Zeit zum Schlafen«, sagte Ursel, »ich zeig dir dein Zimmer.« Gefügig ging Tom ihr nach und war schon bald eingeschlafen. Das Bernsteinzimmer, ein im Auftrag des ersten Preußenkönigs Friedrich I. von Andreas Schlüter gefertigter Raum mit Wandverkleidungen und Möbeln aus Bernsteinelementen, wurde ursprünglich im Berliner Stadtschloss eingebaut. 1716 wurde es vom preußischen König Friedrich Wilhelm I. an den russischen Zaren Peter den Großen verschenkt. Aber erst 1743 wurde das Bernsteinzimmer unter der Regentschaft von Zarin Elisabeth im Winterpalast dauerhaft aufgebaut. Dieselbe Regentin ließ im Jahre 1755 einen Raum für die Bernsteinpaneele im Katharinenpalast in Sarskoje-Selo bei St. Petersburg einrichten, in dem das Bernsteinzimmer dann fast 2 Jahrhunderte verblieb. Nachdem die Wandverkleidungen und das Interieur 1941 als Kriegsbeute durch die deutschen Besatzer geraubt und ab 1942 im Königsberger Schloss ausgestellt wurden, sind sie seit der ebenfalls kriegsbedingten Evakuierung des Schlosses von 1945 verschollen. Tom wachte auf. Sein Rücken schmerzte, er blinzelte, denn die Morgensonne schien ihm ins Gesicht. Verwirrt drehte er den Kopf zur Seite. Es war Stoßzeit, die Straßen waren überfüllt mit Autos und Bussen, die die Menschen am Morgen in die Arbeit oder zur Schule brachten. Dicht neben ihm gingen Fußgänger geschwind vorüber, manchmal sogar schneller als der stockende Straßenverkehr. Die Gedanken rasten ihm durch den Kopf. Wo war er? Was war passiert? Wie war er hierher gekommen? Wo war Ursel? Ursel, der Gedanke an seine Freundin ließ ihn hochschnellen. Er war auf einer Bank am Straßenrand, von Ursel weit und breit keine Spur. Hatte er alles nur geträumt? Gab es Ursel vielleicht gar nicht? Neben ihm auf der Bank war ein alter Rucksack, auf dem er mit dem Kopf gelegen hatte. Er konnte sich nicht erinnern, den Rucksack jemals zuvor gesehen zu haben. »Mann, ist das Ding schwer«, sagte er, als er den Rucksack nehmen wollte. Stattdessen machte er ihn auf und schaute hinein. Er traute seinen Augen kaum. Der Rucksack war voller Gold, was dem alten Sprichwort »Morgenstund hat Gold im Mund« eine ganz neue Bedeutung gab. »Dann habe ich also doch nicht geträumt«, sagte er. Er untersuchte den Inhalt genauer. Abgesehen von vielen Goldmünzen und einer Zahl kleiner Goldbarren waren da auch zwei Rauchgranaten, eine Pistole mit Munition und mehrere Ausweise, auf denen allen sein Bild war, doch immer mit verschiedenen Namen. »Das ist ja besser als in einem James-Bond-Film«, sagte er. »Aber wie zum Teufel bin ich hierher gekommen?« Schnell machte er den Rucksack wieder zu und blickte argwöhnisch umher, als ob alle Leute bereits sehen könnten, wie viel Gold er bei sich hatte. Er hiefte den Rucksack auf den Rücken und entfernte sich von der Bank. Noch nie war er so reich gewesen. »Ich habe zwar keine Ahnung, was passiert ist und was Ursel gemacht hat, aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, wie es so schön heißt. Aber wo verdammt nochmal bin ich?« Statt jemanden zu fragen, schaute er auf die Nummernschilder der Fahrzeuge. Die allermeisten hatten vorne ein B. »Aha, jetzt bin ich also doch in Berlin.« Der Rucksack war schwer, nicht weniger als 20 Kilo, wie er schätzte, und der Fußmarsch war dementsprechend beschwerlich. Wohin sollte er gehen? Was sollte er tun? Dann fiel ihm Ursel wieder ein, wie sie alles geplant und vorbereitet hatte, und ihm wurde klar, dass er sein Leben würde radikal ändern müssen, wollte er überleben. Er konnte nicht mehr einfach so aufs Geratewohl vor sich hinleben. Nein, er brauchte einen Plan, ein Ziel, etwas, wonach er strebte. Er merkte, wie seine Füße müde wurden, wie seine Schultern unter der Last des Rucksacks ächzten und wie sein leerer Magen sich darüber beschwerte, dass er noch nicht gegessen hatte. Auf der anderen Straßenseite stach ein Ladenschild hervor. Gold, Ahn und Verkauf. Er überquerte die Straße und stellte den Rucksack in einem Hauseingang ab, wo er diesen ungestört öffnen konnte. Er nahm eine Goldmünze heraus. Es war eine 20-Mark-Münze mit dem Konterfei Wilhelms II., des letzten deutschen Kaisers. »Was die wohl wert ist«, sagte Tom. Dann nahm er noch die Pistole heraus und steckte sie in die Jackentasche. Er betrat den Laden. Ein Glöckchen klingelte, als die Tür hinter ihm zufiel. »Guten Tag«, sagte ein Mann hinter dem Tresen. Er war um die 50, mit einem Dreitagebart und ungewaschenen Haaren. Tom legte die Goldmünze mit dem Konterfei des Kaisers auf den Tresen und sagte, »Wie viel bieten Sie dafür?« Der Mann begutachtete sie und musterte Tom. »Tja, die ist 300 Euro wert. Woher haben Sie die denn?« Tom wusste nicht, was er sagen sollte. »Dachte ich's mir doch«, sagte der Mann, »ich zahle 150 dafür. Er nahm die Münze und legte drei 50-Euro-Scheine auf den Tresen.